Seit unserer letzten Folge zum Krieg in der Ukraine ist ja ganz schön viel passiert. In der Nacht nach der Veröffentlichung der Folge ist leider das eingetreten, vor dem Jekaterina und Maxim, mit denen wir da die ganze Woche gesprochen haben, Angst hatten. Putin hat viele Ziele in der Ukraine mit Raketen beschossen und ist mit Soldaten in die Ukraine einmarschiert. Er kämpft dort seit mehreren Tagen gegen ukrainische Soldaten in allen Teilen des Landes. Seitdem sind auch viele Menschen gestorben. Wie viele, das kann man aber leider nicht genau sagen, weil es keine wirklich belegbaren Infos aus dem Gebiet gibt. Außerdem sind auch mehrere hunderttausende Menschen aus der Ukraine geflüchtet und in vielen Städten in Europa sind auch Leute auf die Straße gegangen. Ihr habt das vielleicht auch schon mitbekommen, die haben dafür Frieden demonstriert. In Berlin waren es mindestens 100.000 Menschen und in Köln sogar mehr als 150.000 Menschen am Rosenmontag. Und jeden Tag gibt es auch schlimme Bilder aus der Ukraine und ihr habt uns auch ganz schön viele Fragen auf Insta und per Mail geschickt zu diesem ganzen Krieg und wie es denn jetzt überhaupt weitergeht. Und auch PolitikerInnen der ganzen Welt und auch in Deutschland haben in den letzten Tagen ziemlich viele Dinge beschlossen. Und deshalb machen wir jetzt auch eine Sonderfolge zu dem Thema. Eure Fragen beantworten wir jetzt gemeinsam mit Efi Seibert aus dem SWR Hauptstadtstudio hier in Berlin. Und auch bei dieser Folge wieder ein kleiner Hinweis. Wir zeichnen die Folge am 2. März auf. Es kann also sein, dass einige Dinge sich jetzt schon wieder geändert haben, wenn du die Folge jetzt hörst. Johanna kann bei dieser Folge heute leider nicht dabei sein, weil sie nicht hier in Berlin ist. Deshalb bin ich, also Viktoria, bei der heutigen Folge alleine. Und los geht's.
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Bevor wir aber loslegen, noch eine Info. Wir werden in dieser Folge nicht nochmal die Hintergründe und den Auslöser des Konflikts erklären. Falls ihr die Basics zum Thema noch braucht, könnt ihr gerne nochmal in die letzte Folge, also die dritte Folge, reinhören. Und damit ihr auch in Zukunft keine Folgen von diesem Podcast verpasst, aktiviert doch gerne die Glocke auf der Plattform, auf der ihr gerade unseren Podcast hört. Jetzt geht's aber wirklich los. Hi Efi.
Hi Vicky.
Was sind denn eigentlich Putins Absichten?
Ja, wenn die Leute das wüssten. Also das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz großen Fragen, die sich international auch alle stellen. Viele sagen, dass er möchte, dass Russland so groß wird, wie es zu Zeiten der Sowjetunion mal war. Also da gehörte Belarus dazu und die Ukraine dazu. Und das sind diese drei Bruderstaaten, von denen er spricht und von denen er, glaube ich, möchte, dass sie eben wieder eine große Macht werden. Mit Belarus hat das schon geschafft. Da ist so ein Vasallenstaat, da ist ein Präsident, der letzten Endes genau das macht, was Putin möchte. Die Ukraine ist in genau andere Richtung gegangen. Die sind selbstständig geworden, ein eigener Staat. Die haben sich ein bisschen mehr Richtung Westen orientiert. Die hatten ja auch eine Revolution auf dem Maidan, also auf diesem großen Platz. Also die haben gesagt, wir möchten unabhängig sein. Und das will Putin offensichtlich nicht akzeptieren.
Und Mara hat uns auch gefragt, man hört ja die ganze Zeit jetzt irgendwie, dass Putin immer Verträge bricht. Von welchen Verträgen redet man denn da überhaupt?
Ja, es gab natürlich einen Vertrag, dass die Ukraine anerkannt wird. Und zwar sowohl vom Westen als auch von Russland. Und dass die Unabhängigkeit gesichert wird. Und diesen Vertrag bricht Russland jetzt. Und er bricht natürlich den generellen Vertrag, dass Staaten sind, dass man nicht einfach hingehen kann und sagen, ich verleibe mir jetzt einen anderen Staat mal ein, weil es mir gerade so passt und überfall den, was er jetzt ja gerade tut. Also das geht gar nicht. Das ist auch in den Vereinten Nationen so festgehalten, dass man eigene Staaten, die Grenzen akzeptiert, dass man Grenzen nicht mehr mit Gewalt, also mit Krieg verschiebt. Und genau das macht Putin jetzt. Warum er das macht, das ist wirklich die große Frage. Also es gibt in den USA von den Geheimdiensten, die streuen im Moment so ein bisschen das Gerücht, dass Putin irgendwie geistig ein bisschen verwirrt sei. Also dass er eventuell krank ist, was, wenn das so wäre, tatsächlich eine große Gefahr wäre, weil er dann unter Umständen auch Grenzen überschreitet, die letzten Endes für uns alle eine große Katastrophe wären, sprich zum Beispiel Atomkrieg oder so, das hat er ja auch schon angedroht. Wenn das nicht so ist, also wenn er nicht irgendwie krank ist, sondern einfach nur größenwahnsinnig oder auch beratungsresistent. Das passiert ja auch häufig, wenn Leute sehr, sehr lange an der Macht sind, umgeben sie sich nur noch mit Leuten, die Ja sagen, die nie mehr Kritik üben, weil alle, die jemals Kritik geübt haben, verschwunden sind im Gefängnis oder ihre Jobs losgeworden sind und dass sie dann irgendwann den Blick auf die Realität verkennen. Oder aber er hat einen Charakter, das beschreiben jetzt auch einige, der schon immer so war, der immer schon kämpfen wollte, der sich immer gegen alle anderen durchsetzen wollte, der sich nicht an Regeln hält. Das sind so mögliche Erklärungsversuche. Aber letzten Endes stimmt das, was am Anfang viele schon gesagt haben, wir können nicht in Putins Kopf reinschauen. Wir wissen nicht, warum er das gemacht hat.
Aber weiß man denn, warum er genau jetzt die Ukraine angreift?
Das ist auch wirklich nicht eindeutig zu erklären, warum er das jetzt genau macht. Also das Verrückte ist ja, dass wir ja quasi alle zugeschaut haben. Also er hat ja diese Truppen und diese Schiffe im Meer zusammengezogen, an allen möglichen Grenzen hat er Truppen aufgestellt. Wir konnten das alles sehen und es wurde immer als Manöver deklariert. Und wir haben eigentlich alle westlichen Staaten haben gesagt, ja okay, das ist jetzt zwar sehr massiv, was er da aufführt, aber er wird ja wohl nicht die Ukraine eingreifen. Nur die amerikanischen Geheimdienste, die haben gesagt, er greift an und zwar nächsten Mittwoch. Das hat er dann nicht getan. Das war dann für viele wieder der Beweis dafür, dass die Amerikaner irgendwie viel zu hysterisch darauf reagieren, dass das alles nicht stimmt. Aber letzten Endes haben die amerikanischen Geheimdienste tatsächlich recht gehabt, weil er hat das dann zwar nicht an diesem Mittwoch, aber eben dann am 24. gemacht. Und warum das genau an diesem Tag oder genau in dieser Zeit war, das können wir im Moment nicht richtig erklären.
In Russland gehen ja auch gerade ziemlich viele Leute auf die Straße. Ist das da auch normal, so wie jetzt hier in Berlin zum Beispiel, dass einfach viele Demos stattfinden oder ist es da jetzt schon was Besonderes?
Es ist vor allen Dingen gefährlich für diejenigen, die auf die Straße gehen. Es ist ja so, dass in Russland sehr viele Regimekritiker sofort verhaftet werden oder mundtot gemacht werden, weil sie eine Gefahr für das Regime darstellen. Das sagen ja auch viele. Die wirkliche Gefahr für Putin ist nicht so sehr, dass der Westen jetzt Strafen ausspricht, sondern dass sein eigenes Volk sich gegen ihn wendet. Dass die Russen, ähnlich wie die Ukrainer vorher, sagen, wir möchten gerne eine Demokratie haben, wir möchten mitbestimmen, wir möchten Meinungsfreiheit haben. Und genau das ist in Russland ja nicht der Fall. Das heißt, im Moment ist es so, die Leute, die auf die Straße gehen, und es gehen sehr, sehr viele auf die Straße, die sind in den letzten Tagen eigentlich rundweg entweder sofort verhaftet worden oder es wurden ihnen hohe Geldstrafen angedroht. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Medien, also Fernsehsender, Websites etc., die tatsächlich diesen Krieg beschreiben, dass die abgeschaltet oder verboten worden sind. Und das Wort Krieg ist ja auch verboten im Moment in Russland. Also das, was da passiert in der Ukraine, darf nicht Krieg genannt werden, sondern es ist eine Spezialaktion. Das ist das Wort, was Putin sich dafür ausgedacht hat. Und die Frage ist natürlich, wie lange kann er quasi das geheim halten? Weil es passiert ja schon, dass auch Soldaten von den Russen sterben in diesem Krieg. Und das verbreitet sich ja auch irgendwann, wenn quasi tatsächlich Tote zurückkommen nach Russland, wenn Eltern aufschreien und sagen, mein Sohn ist gerade in diesem Krieg gestorben. Und wenn das immer mehr werden, das verbreitet sich auch in der Bevölkerung. Dazu kommt, dass die Ukraine und Russland tatsächlich Bruderstaaten sind. Also die haben sehr viele Verwandte hin und her. Und auch da gibt es natürlich Kommunikation. Die rufen sich an. Und wenn dann die Verwandten in der Ukraine sagen, das ist nicht eine Spezialoperation, sondern es ist Krieg, dann spricht sich das auch in Russland rum. Also das ist so eine Sache, wo man sich fragt, wie lange kann Putin diese Proteste, die es auch dort gibt, noch unter dem Deckel halten?
Also denkst du, dass diese Demos vielleicht auch was an Putins Handeln ändern könnten oder ist ihm das einfach egal?
Im Moment sieht es eher so aus, dass er das auf seine bewährte Art und Weise machen möchte, indem er das unterdrückt, indem er die Leute bedroht, die auf die Straße gehen, indem er sie einsperrt, wegsperrt. Wir haben das in Belarus gesehen, da gab es ja auch, haben wir ja gesehen, Tausende, die dort demonstriert haben und man hat die ganze Stadt war voll und man hat gesagt, das kriegen die nie mehr in den Griff. Also diese Leute, die nach Freiheit, nach Demokratie rufen, die gewinnen. Und sie haben leider nicht gewonnen, weil eben in Belarus Putin mitgeholfen hat, dass diese Leute unterdrückt wurden, dass sie weggesperrt wurden, dass sie geschlagen wurden, bis zum Schluss sich kaum jemand mehr auf die Straße getraut hat. Und ich glaube, dieses System versucht Putin bis zum Schluss auch bei sich zu Hause anzuwenden, dass er versucht, jegliche Formen von Demonstration, von Protest zu unterdrücken und zu bestrafen.
Sudene hat uns auch gefragt, was genau eigentlich Sanktionen sind.
Sanktionen sind letzten Endes Strafen. Und das ist das, was der Westen im Moment gegen Russland in Kraft gesetzt hat. Das gibt unterschiedliche Stufen. Das erste ist, dass man zum Beispiel wirtschaftliche Sanktionen macht. Das haben wir ja mitbekommen. Also, dass der Handel ausgesetzt wird, dass zum Beispiel dieses System SWIFT, habt ihr vielleicht auch irgendwann mal gehört, das ist, wie Banken untereinander Geld hin und her transferieren. Wenn Russland da ausgeschlossen wird, und das ist jetzt ja passiert, dann können Waren nicht mehr bezahlt werden. Dann kann zum Beispiel jemand, der in Russland irgendwas bestellt, online, das nicht mehr bezahlen. Und das heißt, er kriegt es nicht mehr. Das betrifft dann auch die Bevölkerung. Aber es betrifft natürlich auch Firmen, die miteinander in Millionenbeträgen handeln. Die können nicht mehr untereinander handeln. Das heißt, der Handel bricht zusammen. Das ist eine der Sanktionen. Dann gibt es zum Beispiel Sanktionen, Flugverbindungen betrifft. Also es ist ja so, die Lufthansa hat gesagt, wir fliegen nicht mehr nach Russland. Die USA haben jetzt gesagt, wir sperren unseren Luftraum für russische Maschinen. Das heißt, Russen kommen aus ihrem Land nicht mehr raus. Das betrifft eben auch nicht mehr nur sehr, sehr Reiche, sondern es betrifft alle, die irgendwie vorhatten, irgendwo hinzufliegen. Es gibt ja auch mittlerweile so eine russische Mittelschicht, die irgendwo gerne in Italien Sommerurlaub macht. Das wird nicht mehr stattfinden, wenn sie nicht mehr da rauskommen. Also das sind alles Sanktionen, sprich Strafen. Dann gibt es politische Sanktionen und sportliche Sanktionen, haben wir auch gesehen. Also das Olympische Komitee hat die russischen Sportler rausgeworfen, hat Russland als Sportler rausgeworfen. Fußball. Die Fußballvereine Russlands dürfen nicht mehr mitmachen. Auf allen Ebenen gibt es jetzt solche Strafen. Und der Sinn ist tatsächlich, Russland zu isolieren, Putin zu schwächen, indem seine Wirtschaft zusammenbricht, indem die Leute sauer sind, weil sie sich nichts mehr kaufen können, weil sie kein Geld mehr haben, weil ihre Währung, der Rubel, wertloser wird. Also das sind alles Punkte, wo man versucht eben zu zeigen, wir sind nicht einverstanden und wir machen Druck. Alles außer militärischen Druck.
Die Sanktionen, bewirken die denn jetzt schon was? Also kann man da jetzt schon was feststellen?
Ja, man stellt schon fest. Also in Moskau zum Beispiel an den Geldautomaten haben wir ja in den letzten Tagen viele Aufnahmen auch gesehen. Die Leute versuchen irgendwie noch ihr Geld zu retten, möglichst vielleicht auch in fremder Währung. Also nicht im Rubel, der ja den Bach runtergeht. Also Rubel ist die Währung der Russlands, sondern vielleicht in Dollar oder in Euro. Und da gibt es jetzt auch schon Beschränkungen. Also man darf eben nur noch einen bestimmten Betrag abheben, wenn man überhaupt was kriegt. Viele haben gesagt, es gibt kaum noch was. Und natürlich merken die russischen Unternehmen jetzt zum Beispiel, dass sie ihre Produkte nicht mehr loswerden und dass sie auf der anderen Seite Produkte, die sie aus dem Ausland brauchen, also bestimmte Teile. Wenn du eine Maschine brauchst, brauchst du irgendwo einen Teil, das kommt unter Umständen aus Deutschland. Das kommt jetzt nicht mehr, dann kannst du die ganze Maschine nicht mehr bauen. Also solche Punkte, die werden jetzt massiv und immer stärker die Russen treffen.
Hier wird ja auch oft darüber gesprochen in Deutschland, dass es bald kein Gas mehr gibt, wenn kein Gas mehr aus Russland kommt. Wieso braucht man denn unbedingt das Gas aus Russland? Kann man das nicht einfach aus einem anderen Land nehmen?
Wir kriegen auch Gas aus anderen Ländern, aber was richtig ist, wir kriegen zu mehr als der Hälfte unserer Energie, also unsere Gasenergie kommt aus Russland. Die kommt im Moment, Stand heute, immer noch, weil da ist so eine Hintertür aufgehalten worden, dass man die Gaslieferungen nicht in diese Sanktionen mit reinnimmt, sondern dass man die noch bezahlen kann. Also dass Russland immer noch Geld dafür kriegt, dass wir Gas bekommen. Das ist natürlich nicht so ganz konsequent, kann man natürlich sagen. Auf der anderen Seite muss man immer gucken, Sanktionen betreffen ja nicht nur denen, den man bestraft, die Russen, nämlich auch uns. Weil auch wir können mit denen nicht mehr handeln und auch wir würden kein Gas mehr bekommen. Und dann hätten wir erstmal ein Problem, weil wir bekommen so viel Gas aus Russland, dass man das nicht ganz schnell mit den anderen auffangen kann. Wir bekommen auch Gas aus Norwegen, wir bekommen auch Gas aus den Niederlanden. Aber die können nicht so schnell das ausgleichen. Man kann nicht plötzlich doppelt so viel Gas aus der Nordsee rausholen wie bisher. Das ist so einfach nicht machbar. Das heißt, kurzfristig würde es bei uns ziemlich kalt werden. Wenn das Gute ist, dass der Winter jetzt langsam dem Ende zugeht, dass wir halt wahrscheinlich das schon schaffen werden. Zumindest hat das der Wirtschaftsminister Habeck gesagt, dass wir da keine Angst haben müssen. Aber wir gucken jetzt, und das macht er auch auf einer Reise in Washington, dass wir neue Verträge machen. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Flüssiggas zu kriegen, zum Beispiel aus den USA oder aus Katar, diesem Wüstenstaat. Das ist das kleine Problem. Dieses Flüssiggas kommt auf Schiffen und muss an irgendwelchen Terminals in die Leitungen eingespeist werden. Wir haben aber keine solchen Terminals bisher. In Deutschland gibt es kein einziges. Jetzt sollen ganz schnell zwei solche Terminals gebaut werden, umweltfreundlich so, dass man sie später umstellen kann auf Wasserstoff, der ja die Energiezukunft sein soll, umweltfreundlich. Aber der könnte erstmal eben tatsächlich Gas anlanden. Aber das haben wir noch nicht. Das heißt, das Gas könnte dann zum Beispiel in Spanien oder irgendwo anders, wo noch Platz bei solchen Terminals ist, ankommen und müsste dann quer durch ganz Europa, durch irgendwelche Leitungen bis zu uns kommen. Das sind so die Probleme, mit denen man sich da befassen muss. Also wo kommt das her? Es dauert, wenn das per Schiff kommt. Es muss einmal um die halbe Welt. Es muss irgendwo verladen werden. Und dann muss es noch durch irgendwelche Röhren bis zu uns kommen. Das ist sehr, sehr, sehr viel Orga-Arbeit. Und die läuft jetzt schon die ganze Zeit auf Hochdruck. Also das weiß man, dass die Ministerien da Tag und Nacht dran arbeiten, dass wir uns unabhängiger machen. Und das ganz große Zukunftsprojekt ist natürlich, sich komplett unabhängig zu machen, indem man Wind, Sonne und Wasserkraft nutzt. Weil das kann kein anderes Land uns wegnehmen, weil die Sonne scheint bei uns genauso wie sonst. Und das kann man dann eben, da ist man wirklich in der Energieversorgung dann unabhängig. Aber das dauert natürlich noch ein bisschen, bis wir da komplett unabhängig werden.
Jetzt unabhängig von den Sanktionen, gibt es auch eigentlich schon Verhandlungen über Frieden, also zwischen Russland und der Ukraine?
Ja, gibt es. Also es gibt nicht nur Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, sondern auch zwischen dem Westen und der Ukraine. Und das ist ganz wichtig, weil man muss ja aus so einem Krieg auch mal wieder rauskommen. Ein Krieg darf ja nicht endlos dauern. Und man kommt aus so einem Krieg in heutigen Zeiten eigentlich raus, indem man weiter miteinander redet. Fragt man sich natürlich, warum soll man mit diesem Putin reden, der die ganze Zeit eigentlich uns nur angelogen hat. Er hat ja gesagt, ich mache keinen Krieg und hat dann doch einen gemacht. Aber auf der anderen Seite, wenn man überhaupt nicht mehr miteinander redet, dann kann man auch nicht irgendwas ausloten, wie beide Seiten da wieder rauskommen. Und deswegen gab es zum einen schon Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Das hat ein paar Stunden gedauert. Die sind dann auch auseinandergegangen ohne Ergebnis. Es hat aber auch niemand erwartet, dass es da gleich ein Ergebnis gleich gibt. Aber das Gute an der Sache ist, dass sie auseinandergegangen sind mit dem Versprechen, wieder miteinander zu reden. Das ist natürlich die Frage, was dabei rauskommt. Aber es ist immer wichtig, im Gespräch zu bleiben. Das Gleiche gilt für den Westen. Also der französische Präsident Macron hat ja schon mit Putin telefoniert. Auch das ist wichtig, dass da irgendwie miteinander gesprochen wird, weil letzten Endes muss man einen Weg finden, wie auch Putin da wieder rauskommen kann. Viele sagen, wie er von dem Baum wieder runterkommen kann, auf den er hochgeklettert ist. Das ist so ein, ja, ein bisschen flapsiges Bild, aber letzten Endes muss er irgendwie auch gesichtswahrend für ihn selber unter Umständen da rauskommen.
Du hast ja auch eben schon gesagt, dass die Ukraine und auch Belarus Bruderstaaten von Russland sind. Welche Rolle spielt denn jetzt Belarus in dem ganzen Konflikt?
Na, Belarus spielt eigentlich keine große Rolle, weil letzten Endes ist es der verlängerte Arm Russlands. Also über Belarus sind auch russische Truppen und auch belarussische Truppen dann quasi an die Grenze der Ukraine und hineingegangen. Und der Diktator in Belarus macht genau das, was Putin will. Man nennt das immer Marionettenregime. Und letzten Endes ist es das, was viele vermuten, was er auch in der Ukraine machen möchte, dass er eben den Präsidenten, den wir jetzt ja in sehr vielen Videos immer sehen, der auch ganz Europa um Hilfe anfleht, dass er den absetzen will. Der lebt auch sehr gefährlich im Moment, weil die Russen sicherlich Jagd auf ihn machen werden, um ihn irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen, um dort ein weiteres Marionettenregime, also Leute, die Russland abhängig sind, die von Putins Gnaden sind, die werden da eingesetzt. Das möchte Russland.
Putin hat ja jetzt auch gesagt, dass er die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft setzt. Was heißt das denn jetzt genau?
Das ist natürlich eine sehr beunruhigende Mitteilung gewesen. Es gibt viele, die sagen, dass er das schon mal gemacht hat, auch als es um die Krim ging. Man muss dazu wissen, in Alarmbereitschaft ist Stufe 2. Es gibt insgesamt 4 Stufen in Russland, um Atomkräfte in Gang zu setzen. Und Stufe 4 heißt, dass sie tatsächlich eingestuft werden. Und in Alarmbereitschaft versetzen heißt erst, in Anführungszeichen, erst Stufe 2. Also wir sind da noch nicht. Zum Glück, muss man sagen. Aber trotzdem ist es natürlich extrem beunruhigend, weil Putin jetzt die ganze Zeit schon gezeigt hat, dass er nicht vertrauenswürdig ist, dass er lügt, dass er Dinge tut, die fernab jeder Vernunft sind, ein Nachbarland einfach anzugreifen, Menschen umzubringen, Zivilbevölkerung umzubringen. Deswegen nehmen das die anderen Staaten, also sprich die Europäer, aber auch die Amerikaner sehr ernst.
Celine hat uns zum Beispiel auch gefragt, kann es denn jetzt wirklich zu einem Weltkrieg kommen?
Also das versuchen natürlich alle auf jeden Fall zu verhindern. Also das ist, glaube ich, das oberste Ziel von allen, das zu verhindern, und darum wird auch verhandelt. Und deswegen mischen sich auch die Staaten der NATO, also das sind ja diese westlichen, das ist dieses westliche Verteidigungsbündnis, die mischen sich in diesen Krieg auch nicht ein. Man könnte sich ja fragen, warum kommen dann eben nicht die NATO-Flugzeuge und sorgen dafür, dass dieser Angriff Russlands gestoppt wird. Das wäre natürlich wirklich, man sagt, eine Eskalation, also das würde dann so gesteigert werden, die Aggression. Das würde die Gefahr eines Weltkriegs und auch eines Atomkriegs natürlich wirklich extrem steigern. Und darum ist es eine Gratwanderung. Also wie viel Waffen kann die NATO, können westliche Staaten in die Ukraine liefern, ohne Putin den Vorwand zu geben? Sieh mal an, die NATO macht mit, wir haben Krieg mit der NATO, also haben wir einen Weltkrieg. Und je nach dem Gemütszustand von Putin ist das natürlich wirklich bedenklich. Aber auf der anderen Seite gibt es etwas, was früher das Gleichgewicht des Schreckens hieß. Das bedeutet, dass der Staat, der einen anderen, also in dem Moment, wenn Russland die NATO angreifen würde, wäre Russland genauso bedroht wie die NATO. Das heißt, dann wäre es das Ende und das will wirklich niemand. Und deswegen, glaube ich, kann man schon beruhigen und sagen, also im Moment sieht es nicht so aus, als ob es dazu kommen würde. Außerdem ist die NATO tatsächlich relativ stark und ist als Verteidigungsschirm auch für uns sehr, sehr wichtig. Also da würde ich jetzt erstmal Entwarnung geben. Ich glaube nicht, dass das jetzt soweit ist.
Wir wurden auch noch von Linus über Insta gefragt, ob es auch zu einem Krieg in Deutschland jetzt kommen kann. Das ist dann wahrscheinlich auch eher unrealistisch momentan, oder?
Ja, der Westen versucht natürlich auf jeden Fall, sich aus diesem Krieg, wenn es tatsächlich um kriegerische Handlungen geht, rauszuhalten. Also Sanktionen ist das eine, aber militärisch sich zu engagieren, ist was ganz anderes. Und das wird die NATO nicht tun. Also es ist ja so, die NATO muss helfen, auch militärisch, wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wird. Das ist vertraglich vereinbart. Also wenn Deutschland angegriffen werden würde, würden uns sowohl die Amerikaner als auch alle anderen in Europa, die in der NATO sind, die Franzosen etc., helfen. Aber die Ukraine ist kein NATO-Staat. Das heißt, letzten Endes haben sie kein vertragliches Mittel, dass wir dort militärisch uns engagieren. Und das macht der Westen, das macht die NATO auch nicht aus den Gründen, dass wir uns nicht in einen Weltkrieg begeben wollen. Das ist natürlich für die Ukraine bitter, weil die natürlich sagen, warum helft ihr uns nicht? Aber Krieg ist schrecklich und es ist manchmal auch nicht gerecht. Aber man muss dann gegen abwägen. Will man einen Weltkrieg provozieren, indem die NATO da eingreift? Oder muss man letzten Endes zusehen und versuchen, mit allen anderen Mitteln, mit Sanktionen und mit diplomatischen Gesprächen, versuchen, diesen Krieg zu beenden, ohne sich selber militärisch zu engagieren?
Wenn man jetzt so die letzten Tage auf Social Media unterwegs war, hat man auch viel mitbekommen, dass Anonymous anscheinend irgendwas in Russland gehackt oder gemacht hat. Kannst du uns dazu irgendwas Genaueres sagen?
Ja, die haben schon sehr, sehr viele kleine Stiche versetzt. Also sie haben einmal kurzfristig die Seiten des Kreml, also das ist quasi eben der Regierungssitz von Wladimir Putin, lahmgelegt. Sie haben die russische Börse kurz lahmgelegt. Sie haben russische Propagandasender mal kurz lahmgelegt. Sie haben russische Banken angegriffen. Das ist natürlich ja auf der einen Seite so ein bisschen David gegen Goliath und klingt auf den ersten Blick auch sehr sympathisch, dass sich weltweit Hacker zusammenschließen, um eben diesen Kriegstreiber wirklich tatsächlich Stiche zu versetzen. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz ungefährlich. Dadurch, dass es anonym ist, Anonymes sagt es ja, kann es natürlich sein, dass Putin irgendwann sagt, das ist jetzt im Krieg von einer anderen Nation gemacht worden und deswegen greifen wir die jetzt auch noch an. Ne? Also das ist immer, wenn man sowas in einem Krieg macht, ein zweischneidiges Schwert. Das hat auch Linus Neumann gesagt, das ist der Sprecher vom Chaos Computer Club. Und der hat letztens gesagt, das kann sehr schnell gefährlich werden, weil Staaten auf derartige Angriffe mit einer militärischen Logik reagieren. Und weil man es nicht richtig zuordnen kann, könnte Putin sich aussuchen, wem er die Schuld gibt und wo er Vergeltung übt. Also wenn der dann sagt, das waren die Polen, deshalb greife ich Polen auch noch an, dann wird's bitter.
Jetzt ist ja auch in den letzten Tagen ja auch noch mal öfter das Thema Wehrpflicht aufgekommen. Und da hat uns Luca auch gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass in Deutschland die Wehrpflicht noch mal eingeführt wird? Und wenn die Wehrpflicht eingeführt wird, wäre es dann auch so, dass Männer und Frauen von der Wehrpflicht betroffen wären?
Das ist gerade eine große Diskussion, ja, weil wir festgestellt haben, was eigentlich schon sehr lange sehr bekannt ist, dass die Bundeswehr extremst schlecht aufgestellt ist. Also wir könnten uns im Moment eigentlich überhaupt nicht verteidigen, weil sehr viel Gerät nicht funktioniert und weil wir auch eigentlich zu wenig Leute haben. So, und nun ist die Frage, wird das besser, wenn wir eine Wehrpflicht wieder einführen? Die ist ja nur ausgesetzt, die ist ja nicht abgeschafft, sondern die ist nur ausgesetzt worden. Deshalb wird da jetzt auch in der Politik sehr viel diskutiert. Es gibt viele Leute, die sagen, das sollte man wieder tun. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, erstens mal hilft das jetzt im Moment überhaupt gar nichts. Weil wenn du jetzt anfangen würdest, das zu organisieren, bist du übernächstes Jahr vielleicht so weit, dass das funktioniert. Du musst ja die ganze Organisation aufbauen. In den Kasernen ist überhaupt kein Platz für Leute, die jetzt, wenn man eine Wehrpflicht einführen würde. Außerdem gibt es große rechtliche Bedenken. Zum Beispiel Sollen Frauen dann auch mitmachen? Weil im ehemaligen Gesetz betrifft das nur Männer. In Zeiten der Gleichberechtigung müsste man eigentlich sagen, dann muss es eigentlich auch Frauen betrifft. Dann ist rechtlich immer noch gar nicht so klar, ob man junge Menschen einfach verpflichten kann, ein Jahr ihres Lebens oder wie auch lange dann auch immer die Wehrpflicht wäre, eben dem Staat zu opfern. Das ist im Verteidigungsfall möglich, aber es ist ja auch in der Diskussion, ob man das generell macht, also nicht im Verteidigungsfall, und ob man es auch ausweitet, also ob man nicht nur eine Wehrpflicht macht, sondern so ein allgemeines Dienstjahr für alle, die dann auch in Altenheimen oder bei der Feuerwehr ein Jahr verbringen könnten. Da kann man durchaus mal drüber reden, ob das sinnvoll ist, ob uns das als Gesellschaft enger zusammenbringt, ob wir, das sagen ja viele Leute zum Beispiel, die früher beim Bund waren, die also eingezogen wurden, dass das das erste und einzige Mal in ihrem Leben war, dass sie wirklich mal alle Schichten der Gesellschaft kennengelernt haben. Also nicht nur ihre eigene Bubble, sondern mit allen Bubbles in einem Schlafraum waren. Und dass das unter Umständen gar nicht so verkehrt ist, aber es ist die Frage, ob man das unbedingt beim Bund machen muss. Man könnte es ja eventuell auch woanders machen. Und nach wie vor ist die Frage, ob man Leuten einfach ein Jahr ihres Lebens quasi als Staat nehmen kann. Auf der anderen Seite gibt der Staat ja auch viel. Also das ist durchaus zu diskutieren. Nur dass jetzt ganz schnell die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, da gibt es viele Gründe, die dagegen sprechen. Auch zum Beispiel, dass die Bundeswehr nicht mehr so ist wie früher, weil da geht es jetzt ja zum Beispiel eben, siehe Hackerangriffe, sehr, sehr stark um Cyberkrieg. Also du brauchst totale Spezialisten. Da hilft es nichts, wenn irgendeiner nach seiner Schulausbildung eine Wehrpflicht macht, sondern da musst du eigentlich Geld in die Hand nehmen und jemanden, der sonst in der Privatwirtschaft sehr viel Geld verdienen würde als IT-Spezialist, den musst du davon überzeugen, dass er das bei der Bundeswehr macht. Das Problem ist im Moment auch nicht so sehr, dass es uns an Köpfen bei der Bundeswehr mangelt, sondern sehr viel mehr, dass wir überhaupt keine Ausrüstung haben. Also es ist letzten Endes keine Aufrüstung, die wir jetzt haben mit diesen 100 Milliarden Euro, die in den Bund gesteckt werden sollen, dass wir da aufrüsten, sondern wir müssen erstmal ausrüsten, weil wir sehr viele Dinge bis hin zu Unterhosen, hat die Wehrbeauftragte festgestellt, haben, die nicht ausreichen. Also von Spezialgewehren über Spezialflugzeugen bis hin zu Unterhosen, da fehlt es an allem. Und ich glaube, das ist das dringendere Problem, was gelöst werden muss, bevor man eine Wehrpflicht wieder angeht.
Wenn ich jetzt so durch meine Timeline scrolle, dann sehe ich viele von meinen Freunden und auch anderen Leuten, denen ich folge, die auf jeden Fall sehr betroffen sind und auch irgendwie ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen möchten. Und auch Mara hat uns gefragt, wie kann man denn jetzt den Betroffenen von hier aus helfen?
Also zum einen gibt es ja sehr, sehr viele Spendenmöglichkeiten. Da kann man sich erkundigen, was sind seriöse Hilfsbündnisse, denen ich spenden kann. Weil das ist etwas, was die Ukrainerinnen und Ukrainer mit Sicherheit in den kommenden Wochen ganz besonders brauchen werden. Wenn der Krieg weitergeht, dann werden Nahrungsmittel knapp, dann wird medizinische Hilfe knapp, dann muss man gucken, wie man den Leuten helfen kann. Es geht natürlich auch darum, in Zukunft verstärkt Flüchtlingen zu helfen. Es werden wesentlich mehr Menschen sicherlich auch nach Deutschland kommen, die in der Ukraine ihre Heimat verloren haben, die einfach Angst vorm Krieg haben, zu Recht, die im Moment sehr stark in den Nachbarländern noch sind. Die werden verstärkt auch nach Deutschland kommen. Und sicherlich kann man da auch helfen, indem man entweder guckt, ob man jemanden bei sich zu Hause unterbringen kann oder ob man einfach da Hilfe anbietet, unterstützt, was auch immer. Das sind Möglichkeiten. Und ganz einfach, um politisch zu zeigen, wir stehen an eurer Seite, das machen jetzt ja auch immer wieder sehr, sehr viel. Wir haben das gesehen in Berlin, wir haben es gesehen am Rosenmontag in Köln, auf die Straße zu gehen und international Solidarität zu zeigen.
In der Ukraine ist ja Krieg, das heißt, ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor, von da aus zu berichten. Also kannst du uns irgendwie erzählen, wie Journalisten das gerade machen?
Ich kann es für die ARD, da sind wir ja auch angesiedelt, sagen, wir haben ein großes Büro in Moskau und diese Korrespondenten in Moskau reisen immer wieder auch die Ukraine, die kennen sich dort aus und sie haben dort sogenannte Stringer. Das sind Kollegen, ukrainische Journalisten, die vertrauenswürdig arbeiten und die dann, wenn man selber gerade nicht hin kann, von dort berichten. Es gibt auch Korrespondenten dort, das kann man auch im Fernsehen sehen, immer wieder, dass Korrespondenten oder auch Reporter in die Ukraine geschickt worden sind. Die sind dort vor Ort und können dort berichten. Ganz wichtig ist aber immer eins. Im Krieg sagt man, stirbt die Wahrheit zuerst, weil Propaganda ein ganz wichtiges Kriegsmittel ist. Das heißt, es werden immer und überall und leider natürlich auch von allen Seiten Falschmeldungen gestreut. Das dient dazu, den Gegner zu verunsichern oder dem Gegner irgendwelche falschen Informationen zu geben. Das heißt, man muss da wirklich sehr, sehr genau aufpassen. Aber was diese Reporter natürlich tatsächlich berichten können, ist das, was sie vor Ort sehen. Und wenn sie sehen, was passiert, dann ist immer noch die Frage, wenn eine Rakete einschlägt, kann man nie so ganz genau wissen, von wem kommt die. Ist das eventuell sogar von den eigenen Leuten, um dem anderen wiederum am Zeug zu flicken? Also das ist immer sehr, sehr schwer, im Krieg da die Taktiken zu durchschauen. Deswegen muss man einfach gucken, dass man möglichst viele Sachen liest, möglichst viele Quellen zitiert. Aber ich weiß, dass auch unsere Reporter das immer dazu sagen, dass sie immer sagen, das war zumindest das, was wir hier sehen, deutet darauf hin, die letztendliche Wahrheit im Krieg zu erfahren, ist immer sehr, sehr schwer.
Und gerade auf Insta und TikTok gibt es ja jetzt irgendwie auch viele Videos, aber viele von denen sind auch alt oder irgendwie gefälscht oder so. Kannst du uns vielleicht so ein paar Tipps geben, woran man wirklich vertrauenswürdige Infos jetzt besonders erkennt?
Also bei TikTok ist es wirklich sehr schwer, weil das sind ja dann Tausende von Videos, die kann man nicht alle überprüfen. Ich würde sagen, wenn man wirklich ganz, ganz sicher gehen will, dann sollte man sich immer an Faktenchecks auch halten, an Dinge, die man kennt. Also wenn man vorher schon jemandem gefolgt ist, der vorher nicht gelogen hat, dann kann man unter Umständen davon ausgehen, dass er es jetzt auch nicht tut. Aber insgesamt ist es wirklich sehr, sehr schwer. Da muss man dann halt tatsächlich eben auf irgendwelche Tools zurückgreifen, die Bilder erkennen, die es vorher schon mal gab, etc. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, da kommt auch die Rolle von Journalisten wieder zum Tragen. Das ist ja auch unsere Rolle, Sachen, bevor wir sie wiederum veröffentlichen, auch schon mal gegenzuchecken. Und ich glaube, wenn man da bei den öffentlich-rechtlichen Faktenchecks guckt, das sind wirklich Leute, die sich sehr viel Mühe geben oder von anderen seriösen Medien, da tatsächlich die Wahrheit herauszufinden und wenn sie es nicht können, dazu zu schreiben, dass sie es nicht können. Das ist ja auch ganz wichtig.
Danke, Efi.
Sehr gerne.
Ich habe jetzt durch das Gespräch mit Efi auf jeden Fall einige Dinge, die mir so in den letzten Tagen im Kopf rumgeschwirrt sind, besser verstanden. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe im Moment auch irgendwie ziemlich viel Angst, weil es eskaliert ja irgendwie alles immer weiter und ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Man ist auch irgendwie so überfordert, weil man will die ganze Zeit die ganzen Nachrichten checken und, keine Ahnung, guckt die ganze Zeit irgendwelche Live-Ticker oder so, aber irgendwie geht es einem damit ja auch nicht so richtig gut, wenn man den ganzen Tag Nachrichten guckt und man fühlt sich auch so hilflos, weil indem man die Nachrichten nur schaut, kann man den Leuten ja immer noch nicht helfen. Aber es gibt auch ganz schön viele Möglichkeiten, den Menschen zu helfen vor Ort. Und ich glaube, jeder, der irgendwie helfen möchte, findet auch eine Möglichkeit, wie er was tun kann. Und da haben wir euch auch nochmal ein paar Sachen in die Shownotes gepackt. Ganz viele Stellen, wo und wie ihr helfen könnt. Es ist aber auch super wichtig, dass ihr, wie Efi eben schon gesagt hat, wirklich verlässliche Quellen verwendet und euch anschaut. Und dazu haben wir euch auch nochmal einiges in die Shownotes gepackt. Wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne da, wo ihr den Podcast gerade hört und schickt sie auch gerne einer Freundin oder einem Freund, der vielleicht auch gerade verunsichert ist mit der Situation und auch viele Fragen hat, die wir vielleicht auch beantworten konnten. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Tschüss!
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.